Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio. Einfach Rabe.
95,6.
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.
Ich begrüße euch ganz herzlich heute hier bei Subkutan auf Radio Bern Rabe. In unserer heutigen Sendung geht es um Spielen. Spiel mit Geld, Spiel mit Rollen und Trollen und um Spiel in digitalen Welten. Und um die Geschichte des Glücksspiels. Und heute bei Subkutan wird der Game Designer Jeremy Spielmann live zu Gast sein und sich unterhalten darüber, was ist ein gutes Spiel.
Ja, ne, war blöd. Keine Einsätze mehr. Vagat Nord per Pass, 24 schwarz.
So tönt ein Berner Spielcasino. Doch warum heißt das Casino eigentlich Casino? Tristan Jäcki hat sich auf Spurensuche begeben.
Sammeteppiche, Champagner und Roulette-Tisch. So sieht es im Casino aus. Mindestens in meinem Kopf. Aber woher kommt der Begriff Casino eigentlich? Die Spur führt zuerst einmal nach Italien. Genauer nach Venedig. Dort hat es im 17. Jahrhundert eine bekannte Spielbank gegeben. Das Ridotto. Neben dem berühmten Karneval und der Oper war das Ridotto die Attraktion in Venedig. Vor allem junge Reisende hat es magisch in die Spielbank gezogen. So ganz einfach ist man aber nicht in das Ridotto hineingekommen. Es hat vor allem einen Garderobenzwang gegeben. Was es so damit auf sich hat, erklärt Historikerin Ursula Kampmann.
Es gab eine strikte Kleiderordnung. Das war zum einen mal die Bauta. Die Bauta ist ein Umhang, ein schwarzer Umhang, dazu eine weiße Maske, die den Träger nicht erkennbar machte. Dazu kam ein schwarzer Dreispitz, sodass Männer und Frauen alle gleich aussahen und auch alle gleich angeredet wurden, nämlich Frau Maske.
Im Ridotto waren aber nicht ganz alle inkognito unterwegs gewesen. Der Spielbetrieb ist von wohlhabenden Patrizier geleitet worden, die als Bankhalter gewirtschaftet haben.
Bankhalter waren nicht maskiert, das waren nur venezianische Adlige. Die mussten in ihrer Standestracht erscheinen.
Alte Herren in schwarzer Amtstracht und standesgemässer Perücke also. Und die haben sich gern zu können geben. Schliesslich haben sie wollen, dass die Spieler immer wieder zu ihnen kommen und ihr Geld nicht etwa zur Konkurrenz tragen. So haben die ehrenwerten Herren Bankhalter Besucher mit allerhand Freundlichkeit an ihre Spieltische gelockt. Und dabei natürlich auch nicht versäumt, immer wieder auf saftige Gewinnmöglichkeiten hinzuweisen. Die hat es auch gegeben. Obwohl, gewonnen haben im Endeffekt natürlich Bankhalter. Dank mathematischer Wahrscheinlichkeiten und wegen der unkontrollierten Gier der Spieler sind ihre Geschäfte im Ridotto hervorragend gelaufen. Rund 150 Jahre nach der Gründung des Ridotto ist damit aber plötzlich Schluss gewesen. 1774 hat der Stadtrat von Venedig die Schliessung der Spielbank beschlossen. Und zwar weil
die schlechte Situation der Stadt nur eine Strafe Gottes sein konnte und Gott mochte nun mal nicht so gerne das Glücksspiel.
Finito Ridotto. Das hat den Patrizier natürlich gar nicht gepasst. Sie haben sich grün und blau geärgert. Mit dem Geldspiel haben sie sich ja eine goldige Nase können verdienen. So haben die ehemaligen Bankhalter vom Ridotto also nach einem Ausweg gesucht. Und haben ja auch bald ein Hintertürchen gefunden. Verboten, haben sie gedacht, hat die Stadt ja nur ein öffentliches Glücksspiel. Vom privaten Glücksspiel hat niemand etwas gesagt. So haben etliche Patrizier angefangen, bei sich daheim Glücksspiel anzubieten. Also nicht direkt bei sich daheim, aber immerhin an ihrem Zweitwohnsitz.
Venezianische Palazzos waren groß, waren unbeheizt und waren unbequem. Und deswegen hatte jeder Adlige eine kleine Luxuswohnung, in der er seine Gäste empfangen konnte.
Und die Luxuswohnung der reichen Venezianer hat Casino geheißen. Casino kommt vom italienischen Wort Casa und bedeutet Häusli. Eine Art Privatclub also, wie gemacht, um reichen Touristen ein paar Goldstücke abzunehmen. Und weil das den Touristen sogar noch gefallen hat und Casinos überhaupt überaus gut rentiert haben, ist die Idee bald kopiert worden. Vor allem von deutschen Kurbädern. Die sind im 18. Jahrhundert nämlich zunehmend aufgekommen und haben dringend eine neue Attraktion gebraucht. Es ist nicht lang gegangen, bis Casinos in Bad Homburg, Wiesbaden oder Baden-Baden zu einer Art Catwalk von der High Society geworden sind. Obwohl, geredet hat man an diesen deutschen Kurorten nicht etwa Deutsch. Wer etwas auf sich gehalten hat, hat Französisch geredet. Machen Gruppiers in den Casinos heute noch so. Die Casinos in den Kurorten haben aber zunehmend Kritik auf sich gezogen. Besonders der deutsche Vormärz hat eine neue Ernsthaftigkeit ins Land gebracht. Casinos haben einen schlechten Ruf bekommen. Als Ort vom nutzlosen Vergnügen von einer dekadenten Oberschicht. Und die Schweiz? Die Schweiz hat nie über ein Casino von internationalem Ruf verfügt. Mit dem Tourismus im 19. Jahrhundert sind aber auch in der Schweiz Casinos aufgegangen. Zum Beispiel in Sachsen, Montreux und Genf, aber auch in Interlaken, Thun, Baden oder Luzern. Aber das war nicht ganz das Gleiche wie in Deutschland. Aber mit der neuen Bundesverfassung von 1874 war auch das vorbei. Die Schweizer Casinos sind verboten worden und mussten zutun. Das heisst allerdings nicht, dass es in der Schweiz nachher gar keine Glücksspiele mehr gegeben hat. Um die Wende zum 20. Jahrhundert hat der Bundesrat Glücksspiele in Kursälen noch mal erlaubt. Aber nur sehr eingeschränkt. Der höchste Satz ist auf 5 Franken begrenzt worden. Und die 5-Franken-Regelung hat in der Schweiz lange Zeit Bestand gehabt. Erst vor 20 Jahren ist die 5-Franken-Regel gekippt worden. Und zwar im Rahmen einer Volksabstimmung. Seither sind landesweit 21 Casinos eröffnet worden. Und die rentieren. Auch für den Staat. Die Schweizer Casinos zahlen jährlich fast 500 Millionen an Sondersteuern. Und das Geld kommt direkt der AHV zugute. Das Problem der Spielsucht ist damit zwar nicht gelöst. Aber es ist scheinbar so, dass die Steuergelder aus den Casinos schwerer wiegen. Und das war schon immer so. Je höher die Finanznot von einem Staat, umso mehr ist man bereit, Glücksspiel als Einkommensquelle zu akzeptieren. Oder wie das die Historikerin Ursula Kampmann auf den Punkt bringt.
Ich würde das kurz sagen, erst kommt das Fressen, dann die Moral.
Das war Ursula Kampmann, sie zitiert aus der Drei-Groschen-Oper. Damit bringt sie auf den Punkt, dass Staaten dann Glücksspiel zulassen, wenn die Staatskassen leer sind. Aber Frau Kampmann zitiert nicht nur aus der Drei-Groschen-Oper, sie hat auch in Zürich die Ausstellung zu Glücksspiel kuratiert, die zu sehen war im Money-Museum.
Ballade über die Frage, wovon lebt der Mensch? Ihr Herr, der uns lehrt, wie man brav leben und Sünd und Missetat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Die euren Wanst und unsere Bravheit liebt, das eine wisset ein für allemal, wie ihr es immer dreht und wie es immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotleib sich ihr Teil zu schneiden. Denn wovon lebt der Mensch?
Das war aus der Drei-Groschen-Oper. Aber nun weg von der Moral, zurück zum Spiel. Ob als Brettspiel wie Eile mit Weile oder digitale Spiele wie World of Warcraft oder Spiele, die man alleine spielt, Spiele gibt es viele. Aber die große Frage ist, was macht eigentlich ein gutes Spiel aus? Das unter anderem diskutieren jetzt Jeremy Spielmann, Game Designer seines Zeichens, im Live-Interview mit Tristan Jecki.
Jeremy Spielmann, du bist Game Designer und heute bei uns im Subkutan Live-Interview. Herzlich willkommen. Du hast vor rund 2 Wochen ein Game zum Thema Verkehrssicherheit herausgebracht. Was ist das Ziel dieses Spiels?
Wir haben bei Feinheit ein Game herausgebracht, was darum ging, Verkehrssicherheit zu sensibilisieren. Das heisst, wir wollten ein Spiel machen, das richtig lustig ist, also wo die schwierigen Situationen auf Fußgängerstreifen kannst nachspielen, aber wirklich ein enorm spannendes und cooles Spiel ist, das einfach Spass macht und viel kannst freischalten.
Also geht es irgendwie darum, Crash zu vermeiden oder geht es darum, irgendwie Autos der Strasse zu navigieren? Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer erzählen?
Du hast eigentlich immer einen Fußgängerstreifen als Ausgangslage oder mehrere oder verschiedene Arten und Situationen vom Fußverkehr. Und du kannst dann mit allen Figuren und allen Autos kannst du spielen. Du kannst die beschleunigen, kannst sie anhalten und musst einfach verhindern, dass es zu Unfall kommt auf dem Fußgängerstreifen.
Mittlerweile haben Games ja auch kulturelle Bedeutung. Manchmal werden sie sogar als Kunst bezeichnet. Jeremy, ist dein Game, das heisst übrigens Meet the Street, ist das Kunst?
Ja, ist ein Spiel generell Kunst? Das ist eine gute Frage, die jeder selber entscheiden muss. Von mir aus gesehen finde ich, es sind viele kunstschaffende Leute oder künstlerisch tätige Leute an einem Spiel beteiligt. Du hast Musiker, du hast Grafiker, du hast Leute, die Geschichten schreiben. Und wieso soll eigentlich dann das Resultat von all dem, was zusammenkommt, auch als Kunst gelten?
Das hat die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia offenbar gleich gesehen. 2010 haben sie ein Programm für Schweizer Game Designer auf die Beine gestellt. Hat das einen Einfluss darauf, das Programm, was in der Game Designer-Szene passiert?
Es hat einen grossen Einfluss darauf, vor allem, wie wir jetzt wahrgenommen werden. Weil das Game Culture-Programm hat schon dazu geführt, dass die Idee, dass in der Schweiz auch Spiele gemacht werden und dass es Leute gibt, die wirklich als Job Spiele machen, dass es viel mehr in den Köpfen der Leute eigentlich da ist. Also es ist sehr hilfreich, dass das jetzt viel mehr wahrgenommen wird.
Und wenn du selber ein Game spielst, weißt du, wer das entwickelt hat? Oder anders gefragt, inwiefern steckt die Persönlichkeit des Designers in einem Computerspiel?
Muss man sich fragen, wer? Es steckt sehr viel Persönlichkeit drin. Man kennt gewisse Künstler, man kennt TED Creatives. Aber bei ganz grossen Produktionen von 100 bis 300, 500 Leuten ist dann natürlich die Nuance, dass man den einzelnen Stil von jedem Einzelnen herauskennt, um einiges kleiner, sondern es ist ein kollaboratives, dass alle an der gleichen Vision arbeiten. Also erkennt man mehr das Studio eigentlich dahinter als einen einzelnen Künstler.
Könntest du die verschiedenen Arbeitsbereiche kurz umreissen?
Es ist so, wenn man eigentlich von einer traditionellen Produktion ausgeht, dann gibt es eigentlich wieder drei Bereiche. Es gibt den Designbereich, das sind die, die die Spielmechanik und warum das im Spiel geht, definieren, die die Story schreiben. Du hast die Grafikabteilung, die sich um alles kümmert, von der Konzeptgrafik bis zu wie wird es dann umgesetzt und jedes kleine Grashelmchen gemacht wird für im Spiel. Und du hast die Programmierer, die auch die Effekte, aber natürlich die Umsetzung und die Spielmechanik einarbeiten in das Spiel und einweben. Und das kommt dann eigentlich alles zusammen, wenn die drei Eckpfeiler zusammenarbeiten und das Spiel machen.
Wenn man ein Spiel spielt, dann drückt man ja nicht nur auf einem Gerät um und man sieht nicht nur etwas, sondern man hört auch etwas. Und darum schlage ich vor, dass wir jetzt auch schnell ein bisschen reinlassen, so in ein Computerspiel oder in eine Musik. Wir sind auch gerade wieder zurück und reden dann darüber, wie man zum Beispiel Game Designer wird.
Das war der Super Mario Brothers Techno Remix. Hier bei Subkutan auf Radio Bern-Rabe. Und jetzt geht's weiter im Interview mit Jeremy Spielmann, einem Game Designer, unter der Interviewregie von Tristan Jecki.
Im Subkutan Live-Interview ist heute Jeremy Spielmann. Er ist Game Designer und kann auch davon leben. Das klingt nach einem Traumberuf. Aber Jeremy, sag mal, wie wird man eigentlich Game Designer?
Ja, das spielt jeder Mal einen Job auch, du machst eine Ausbildung und du lernst es, wie dass du das feststellst.
Man lernt das, also bei sich daheim im Keller oder wo?
Nein, du gehst in der Schule. Also ich bin von dem her, ich habe an der ZHDK, Zürcher Hochschule der Kunst, habe ich studiert und ich habe dort einen Bachelor in Game Design gemacht und später dann nach eineinhalb Jahren auch noch den Master.
Kannst du ein bisschen etwas über den Ausbildungsgang an der ZHDK erzählen? Also ich meine, was wird dort gelernt?
Ja, es ist eben noch recht speziell. Ich habe ja vorhin von diesen drei verschiedenen Filen erzählt. Jetzt, die Ausbildung an der ZHDK ist eine Allrounder-Ausbildung. Und das bedeutet, dass du eigentlich ein sehr breites Spektrum vermittelt bekommst. Du hast 2D-Grafiken, 3D-Grafiken, Konzeptschreiben, Storytelling, Ludologie, aber auch wie dass du programmierst und in dieser Engine arbeitest. Und dann musst du für dich entscheiden, wo willst du dich fokussieren, willst du mit allen zusammenarbeiten oder möchtest du ein Allrounder sein, der alles auf kleinem Niveau macht.
Also wir sind schon am Zahn von der Zeit der ZHDK. Jetzt möchte ich wissen, wie stellt man sich die Zukunft der Games der ZHDK vor?
Ich kann jetzt natürlich nicht für die ZHDK reden. Sie waren aber sehr vorwärtsdenkend gewesen, eigentlich in dieser Idee mit dem Allrounder, in meiner Meinung, weil ich auch ein bisschen auf diesem Bereich arbeite. Dass es eigentlich möglich muss sein, vor allem für kleinere Arbeiten, dass jemand wirklich wie das Zepter übernehmen kann und dann an allen Bereichen Programmieren, Grafik, Konzept kann arbeiten. Und das eigentlich auch umsetzen, wo der flexibel ist, wo Sachen schnell ausprobieren kann und wo dann halt jetzt auch, weil Mobile so gross ist, zum Beispiel etwas für das iPhone oder so machen kann.
Mobile ist das Thema. Früher hat man in der Stube gespielt oder vielleicht in der Spielhalle und mittlerweile ist man überall mit Games unterwegs, aber es gibt ja auch so Serious Games, also ernsthafte Spiele, die für andere Zwecke gebraucht werden.
Es ist ein Trend, weil man hat herausgefunden, dass Spiele natürlich sehr gut sind, um ernsthafte Themen zu vermitteln. Unser Spiel hat auch ein ernsthaftes Thema dahinter. Aber es eignet sich auch dank der Interaktivität. Also für ganz artenverwandte Bereiche, zum Beispiel in der Rehabilitation kann man Spiel brauchen oder in der Psychologie oder in all diesen Bereichen, wo man etwas über die Haus möchte herausfinden und die Interaktivität kann brauchen.
Kannst du ein Beispiel machen von so einem Spiel?
Ich habe ein Spiel damals gemacht für die ETH, wo es darum ging, dass wir einen Apparat gebaut haben, der Sensoren an den Füßen hat. Und dann ist das für Leute, die Quest nicht gelernt sind, aber auch schon wieder gewisse Motorik haben, also ihre Füße ein bisschen brauchen. Und dann haben wir zum Beispiel ein Spiel gemacht dort mit einer Poolparty von Hamster, wo Hamster auf deine Füße sind und du musst eine Bewegung damit machen und die fliegen dann in diesen Pool rein. Und dadurch hast du dann deine täglichen 500 Übungen für jeden Fuß können machen. Aber es ist um einiges lustiger, als wenn du es ohne Spiel hättest gemacht.
Kommen wir bereits zur letzten Frage und vielleicht auch zur schwierigsten. Also schnaufen wir nochmal tief durch. Wenn ist ein Game deiner Meinung nach ein gutes Game?
Ein gutes Game muss vor allem das ausnutzen, was Games speziell machen. Klar, ein Spiel sollte schön sein, sollte spannend sein, sollte eine Story haben, aber es ist ja eigentlich die Interaktivität von einem Spiel, was es so Besonderes macht. Und deswegen müsste der Spieler in eine Ausgangslage versetzen, die er gerne schon mal wirklich hätte wollen machen, irgendetwas, was er sonst nicht machen kann und ihn das erfahrbar machen. Und dann muss es ihm herausfordernde, spannende, lustige Aufgaben dazu geben, die er lösen kann und wo er sich dort drin gut fühlt und Belohnungen bekommt und hat wirklich ein tolles Erlebnis dabei hat.
Das war der Game Designer Jeremy Spielmann im Gespräch mit Tristan Jecki. We'll be right back. Stellt euch vor, ihr sitzt in einer Höhle. Sie ist ganz dunkel, kalt und ungemütlich. Und ihr hört Geräusche. Ihr folgt den Geräuschen und auf einmal steht ein riesengroßer Käfer vor euch. So was erlebt und hört man oft in Rollenspielen. Evelyn Öxlin ist einen ganzen Abend lang mit einer Berner Gruppe unterwegs gewesen, die sich regelmäßig treffen, um Pen-and-Paper-Rollenspiele zu spielen.
3, 2, 1. Dann nimmt er langsam oder vorsichtig seine Schwerter an.
Ja, also wenn du das Schwert langsam machst.
Das da, das ist ein Eindruck von einer Pen-and-Paper-Rollenspielabend. Rollenspiele sind ja eigentlich alle Arten von Spielen, wo man in einen Charakter schlüpft. Pen-and-Paper-Rollenspiele wiederum werden nicht in echt gespielt, sondern finden zum grössten Teil in den Köpfen der Spielerinnen und Spieler statt. Eine bestimmte Welt mit Fantasiefiguren wird vorgegeben und die Spielleiterin oder der Spielleiter überlegt sich eine Geschichte mit verschiedenen Handlungsmöglichkeiten und Handlungssträngen. Jeder Spieler und jede Spielerin übernimmt dann einen Charakter und bewegt sich durch diese Geschichte. Es geht aber dabei nicht darum, dass die Spieler gegeneinander spielen, sondern sie versuchen miteinander eine spannende Geschichte zu erleben. Die Spielleiterin gestaltet die Geschichte und die Welt drumherum. Ich durfte bei einem Rollenspielabend dabei sein und habe sogar einen eigenen Charakter bekommen, damit ich auch mitspielen konnte. Die Gruppe, in der ich dabei war, trifft sich seit etwa 3 Jahren jeden Monat und wird angeleitet von der Spielleiterin Iris Anleit. Die Gruppe befindet sich in dem Moment, wo ich zustosse, gerade im Höhlensystem, und sie suchen den Ausweg.
Ja, die Zwerge haben halt Angst, dass es ein großes Erdbeben gibt, dass vielleicht dort die Stadt hat viele Unterstädte, also so kleinere Bereiche, die alles nochmal einzelne Städte sind, und die haben halt Angst, dass das dort irgendwie zusammenfällt. Und andere befürchten vielleicht auch, dass dort unten ein sogenannter Dämon haust. Das ist in dieser Welt ziemlich normal, dass es halt solche bösen Dämonen gibt.
Der Abend wird also sicher mal in einem interessanten Setting stattfinden. Ich habe dann mit den Spielern darüber geredet, warum sie gerne Pen and Paper Rollenspiele spielen und was die Faszination daran ausmacht.
Dass manchmal sehr lustige Sachen mit der Gruppe passieren können. Und manchmal tun die Gruppe mit einem völligen Scheiss hineinreden. Das ist das Lustige.
Und das ist auch immer wieder spannend, denn der Konflikt zwischeneinander, der dann wirklich zwischen der Rolle ist, während man sonst persönlich nichts gegeneinander hat, sondern wirklich einfach die Rolle miteinander im Konflikt hat. Das finde ich ist auch immer spannend. Da lernt man auch immer neue Denkensweise und so zu sehen.
Ja, grundsätzlich eben die Charakterinteraktionen sind natürlich fantastisch. Das ist für mich einer der Hauptfokus. Und natürlich Geschichte, weil Geschichte ist für mich das Wichtigste. Einfach das zusammen eine Geschichte erleben.
Für die Spielleiterin ist das Ganze nochmal ganz anders. Für sie liegt das Spannende vor allem im Entwickeln von der Geschichte.
Im Grunde schreibe ich ein Buch in Gedanken bzw. auf Papier, so also mit Notizen, aber eben kein Buch, wo ich weiß, wie es ausgeht. Also es kann sein, dass der Gegner am Ende besiegt wird, es kann sein, dass die Gruppe am Ende hinüber ist. Und genauso ist das auch für die Spieler selber. Also man spielt halt praktisch wirklich ein interaktives Buch.
Es ist also das Gruppenerlebnis, das sehr wichtig ist und auch im Vordergrund steht bei dem Rollenspiel. Die Gruppe setzt sich aus verschiedenen Charakteren zusammen und die Charaktere werden von den Spielern teilweise Monate oder auch Jahre lang gespielt und natürlich immer weiterentwickelt.
Also ich spiele den Zwerg Ulter. Ist ein Waffenschmied und manchmal ein naiv.
Und ich werde dann dort so ein T-Scrang, das ist so eine Art ein Echsenmensch, spielen, der ein Bogenschütze ist und leidenschaftliches Wasser liebt.
Ich spiele Nero. Nero ist ein Obsidianer, das ist ein Steinmensch. Er ist etwa 2 Meter, halbe Tonne schwer. Jahrhunderte alt, hat die meiste Zeit geschlafen, kommt noch von der Zeit vor der grossen Dämonenplage. Das war so eine der grossen Hauptevents in dieser Welt gewesen.
Ja, also ich spiele Ilion, das ist ein Elf, der sich der Elementarmagie verschrieben hat.
Wir spielen dann ein Weile und treffen schließlich auf einen riesengroßen, von oben bis unten gepanzerten Käfer, der nicht sehr friedlich aussieht. Jetzt gilt es zu reagieren. Während die anderen kämpfen oder wegrennen, hat der kriegerische Elf aber eine andere Idee.
Du hast Rennen. Rennen kannst du in einem Ding einmal machen.
Ich kann versuchen, draufzuklettern.
Ja, versuch draufzuklettern und zu reiten und nachher Animal Bound. Ich bin sicher, das würde funktionieren.
2 Meter hast du gesagt. Nein, warte mal, die Idee ist gar nicht so dumm.
Nein, es ist eine geniale Idee.
Theoretisch könntest du mit einem Messsprung draufspringen. Nein, also,
Probier es.
Das ist so ein großes, mächtiges Scheierhaus, nur in der Form eines Käfers.
So ein Pen and Paper Rollenspiel, das hat mir der Abend sicher gezeigt, braucht unbedingt viel Fantasie und auch viel Freude daran, so ein Abenteuer miteinander zu erleben.
Wenn ihr euch über Rollenspiele informiert wollt oder selber welche spielen wollt, findet ihr ab heute Nachmittag weiterführende Links auf unserer Website. Nun sind wir schon am Ende von Subkutan mit Beiträgen von Tristan Jecki und Evelyn Oechslin. Verantwortlich für Subkutan im Allgemeinen sind Julia Meyer und Theresa Bayer. Diese Sendung könnt ihr ab heute Nachmittag als Podcast unter www.rabe.ch nachhören und einzelne Beiträge mit Bildern ab morgen unter www.journalb.ch. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schickt uns eine Mail an subkutan@rabe.ch. Die nächste Kulturspritze von Subkutan nächsten Mittwoch, dem 17. April um 11.30 Uhr auf Radio Bernrade. Ich wünsche euch einen phänomenalen Tag und eine gloriose Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Nele Janke.
Subkutan.
Even next, come on.